Herzlich willkommen zur 254. Ausgabe von Job Calling. Mein Name ist Amelie Passmanns, ich bin Mitarbeiterin bei Job Calling. Heute Abend moderiere ich zusammen mit meinem Kollegen Maximilian Fries. Ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, die wir gleich noch genauer vorstellen. Im heutigen Webinar geht es um Syrien, ein Land, von dem im deutschen und europäischen Kontext häufig nur im Zusammenhang von Migration gesprochen wird. Doch wie wir heute sehen werden, es gibt sehr viel mehr zu diskutieren. Der Sturz von Bashar al-Assad am 8.12.2024 hat in Syrien gleichzeitig Hoffnung hervorgerufen und auch neue Gewalt gebracht. Das Land wird nun seit mehr als einem Jahr von Ahmed al-Sharaa regiert. Seither gibt es sowohl innerhalb des Landes als auch in der Region immer wieder Unruhen. Der Angriff von den USA und Israel auf den Iran und die Gegenschläge Irans und seiner Verbündeten betreffen auch ganz konkret die Lage in Syrien. Daher sprechen wir heute Abend über die Geschichte Syriens und die Herrschaft des Assad-Regimes und werfen auch einen Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter in Syrien und in der syrischen Diaspora in Deutschland und in Europa? Wie kann Syrien wieder aufgebaut werden und welche Rolle spielen Politik und Zivilgesellschaft sowohl in Europa als auch in Syrien dabei?
Vielen Dank und dann mache ich direkt weiter. Erstmal auch herzlichen Dank an Amelie, die das heute ganz federführend bei uns bei Europe Calling vorbereitet und organisiert hat. Ich freue mich sehr, dass wir bei Europe Calling dank der vielen Fördermitglieder, die wir mittlerweile haben, sind fast 2000, uns jetzt zwei Menschen leisten können, Amelie und mich, und wir sowas auch zusammen machen können. Das freut mich sehr und in diesem Sinne auch danke an die Fördermitglieder. Und weil wir schon bei Hausmitteilungen sind, die darf ich nämlich jetzt auch noch machen. Wir werden heute eine Mischung aus Englisch und Deutsch sprechen. Solltet ihr aber Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen. Das ist ganz einfach und dann kriegt ihr Hilfe. Und wie immer bei Europe Calling könnt ihr auch eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu stelle ich gleich in den Chat oder wir gleich in den Chat. Dort stellt gerne eure Fragen, bewertet die der anderen. Ganz wichtig, wir haben über 1000 Anmeldungen, fast 1500 Anmeldungen. Wir brauchen einfach eure Hilfe, bei den vielen Fragen, die kommen, die Fragen, die euch am meisten zu interessieren, zu identifizieren. Und das geht am besten mit einem Daumen hoch in dem Tool. Und ganz wichtig, schreibt gerne auch einen Namen dazu, denn wenn wir ganz oft anonyme Userin sagen müssen, geht das meistens irgendwann schief und man verhaspelt sich. So, und genau wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war es auch schon. Und jetzt hört ihr die Menschen, die ihr eigentlich gekommen seid, zu hören. Wir beginnen mit unserer ersten Speakerin. Und weil sie selber Englisch sprechen wird, wechsle ich jetzt auch ins Englische. So, also könnt ihr schon mal gucken, dass ihr eure Dolmetschung findet.
Ja, Ola Rifai ist die stellvertretende Direktorin im Center for Syrian Studies an der Universität St. Andrews im Vereinigten Königreich. Sie hat aber ihren Sitz in New York. In ihrer Forschung konzentrierte sie sich auf die internationale Politik des Nahen Ostens, darunter Nationalismus, Sektierertum und ethnische Konflikte. Sie wird heute als Erste das Wort ergreifen und uns begleiten im Zuge dieses sehr wichtigen Themas. Vielen Dank, Ola, dass du dabei bist bei diesem Webinar. Danke, Max, für diese fantastische ja,
Vielen Dank,
Einführung und
Max,
auch
für
vielen
diese
Dank für die
Einladung.
Einladung. Hallo in die Runde. Es ist natürlich
Es ist
schwierig, heute zu
schwieriger,
reden, ohne über den Krieg zu
über das Thema
reden
zu
in der
sprechen,
gesamten
ohne zu sagen,
Region.
was gemacht wird in der ganzen Region,
Das wirkt sich natürlich auf die
die ganze
politische Dynamik im
Dynamik
Nahen
im Nahen
Osten aus.
Osten. Und das Ganze hat ja auch tödliche Auswirkungen aus Syrien. Jetzt zu unserem heutigen Thema. Ich werde erstmal die Quadratur des Kreises versuchen, werde erstmal über Syrien sprechen, in allgemein dann über die Situation jetzt. Der Kolonialismus hat die Situation in Syrien deutlich geprägt und das Ergebnis ist es so, dass es dem Land fehlt an soliden Institutionen, an dem Aufbau einer richtigen Nation und der Sozialvertrag ist sehr fragil. Syrien und die Syrer und Syrerinnen haben eine sehr kurze Erfahrung nach der Unabhängigkeit vom französischen Mandat der Besetzung. Und 1949, am 30. März, gab es den ersten militärischen Putsch. Und seitdem ist es so, dass das Land
dominiert wird von starken Männern. Hafez al-Assad kam 1970 an die Macht und sein Hauptziel bestand darin, eine Nation zu bauen, nicht so sehr einen Staat aufzubauen. Und er hat das Land zu dem gemacht, was man oft das Königreich des Schweigens genannt hat. Im März 2011 war es so, dass das Königreich des Schweigens, als Syrer, wie wir alle wissen, auf die Straßen gingen und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzten, da gab es das, was man Halelemni und Halemnas genannt hat. Das waren die Lösungen, die darin bestanden, 1 Million Syrer zu töten, die Hälfte der syrischen Bevölkerung zu vertreiben und das Land umzuwandeln in ein Schlachtfeld mit vielen mit unterschiedlichen staatlichen und nicht staatlichen Akteuren. Dieser Konflikt erreichte etwa 2008 dann ein Patt. Das Land war eingeteilt. Verschiedene Länder wie Iran unterstützen die einzelnen Fraktionen. Und das alles hat sich dann jetzt geändert, 2024. Das Assad-Regime fiel relativ unblutig, das hat die Welt überrascht. Und aber dennoch ist heute ist man wenig darüber im Bilde, was sich getan hat. Die zweiwöchige militärische Aktion, die zum Fall von Assad geführt hat, hat natürlich nicht ohne Konfrontationen ablaufen können. Aber es gab viele Szenen, als eben eine neue Regierung Einzug nahm. Aber wie konnte das alles so geschehen und warum zu jenem Zeitpunkt, fragt man sich vielleicht. Und die Antwort, die kann man finden im allgemeineren geopolitischen Kontext der Region. Der israelische Krieg war eine Sache. Auch im Libanon dann, 2023, nicht jetzt. Und dadurch ist die Struktur der regionalen Bündnisse deutlich geprägt worden. Und auch der Fall des iranischen Einflusses in der Region, das Zurückgehen dieses Einflusses. Und das hat den Weg geebnet für den Fall des Assad-Regimes. Auf dem Schlachtfeld, da gab es viele Faktoren, die eine Rolle gespielt haben und dabei geholfen haben, dass diese blutlose oder unblutige Sturz des Assad-Regimes möglich geworden ist. Da gab es verschiedene Beteiligte, Hisbollah-Fighter auch vor Ort, die kritisch erst dazu beigetragen haben, dass Assad so lange überlebt hat. Und dann ist es so, dass das Regime selbst vor Ort viele Leute motiviert hat, gegen es zu kämpfen. Sie waren von Moskau unterstützt, aber auf der anderen Seite. Und das ist ein Faktor, der wichtig gewesen ist. Viele Syrer sind evakuiert worden von den Städten, in denen es Konflikte gab. Und sie waren sehr stark motiviert, dass sie wieder in ihre Städte zurückkehren wollten. Sie sind vom Krieg von ihnen vertrieben worden. Und heute sieht das Bild folgendermaßen aus in Syrien. In Syrien ist die Lage bei weitem nicht ideal. Und das ist verständlich. In einer solchen Situation nach dem Konflikt, nach einem großen Konflikt. Und auch angesichts des allgemeineren geopolitischen Kontexts. Viel Bemerkenswertes ist erreicht worden bei der Diplomatie, bei der Außenpolitik. Viele Bedrohungen und Herausforderungen bleiben aber noch bestehen. Es bleibt noch viel zu tun, um einen stabileren, einen stabilen Übergang zu gewährleisten. Es gibt auch Sicherheitsherausforderungen, die es in Syrien gibt. Es gibt das Risiko, dass ISIS wieder erstarkt und Dschihad-Kämpfer haben wieder etwas mehr Macht, auch im Osten des gerade im Osten des Landes. Und es bleibt auch noch, es gibt auch noch Leute, die vom Assad-Regime übrig geblieben sind. Das alles sind Herausforderungen für die gegenwärtige Regierung. Und da gibt es immer wieder Angriffe. Im Süden gibt es instabile Regionen und die Gemeinden bleiben komplex. Und natürlich ist es auch so, dass die Israelis im Süden und an der Grenze militärische Operationen durchgeführt haben. Und die Syrer haben auch viele Kontrollpunkte aufgebaut. Und trotz dieser Sicherheitsbedrohung ist es so, dass es außerdem noch innere Herausforderungen gibt in Syrien. Zunächst mal der Aufbau des Staates. Wie gesagt, das Syrien hat noch nie einen soliden Prozess des Aufbaus eines Staates erlebt. Die Institutionen sind schwach. Und die Führungskräfte haben keine wichtigen Schritte oder wirklich wirksamen Schritte unternommen, um die Institutionen wirklich mit Befugnissen auszustatten. Sie wollten einfach nur die Kontrolle bewahren über die Institutionen, die Machthaber, und wollten eigentlich schwache Institutionen haben. Und das ist sehr schädlich jetzt für das Land, denn das ist ein Hauptbestandteil in einer Konfliktsituation. Institutionen können da eine ganz wichtige Rolle spielen, können für Sicherheit sorgen und sind wesentlich dafür, dass auch Gerechtigkeit sichergestellt wird, durchgesetzt wird. Und das ist gerade bei diesen internen Herausforderungen eine wichtige Sache. Wir haben keine wirklichen tatsächlichen Schritte in diese Richtung festgestellt, um wirklich Gerechtigkeit zu schaffen. Aber die Gerechtigkeit, wie wir alle wissen, ist die Grundlage für einen guten Aufbau nach einem Konflikt, ist auch sehr wichtig für die soziale Kohäsion, für einen Sozialvertrag. Und Vertrauen zwischen den verschiedenen Gemeinschaften muss es geben. Also der traditionelle soziale Vertrag zwischen Gesellschaft und Staat an sich muss die Grundlage auch sein. Und zu guter Letzt ist auch die Wirtschaft sehr wichtig. Und heute findet Wiederaufbau statt. Aber der Wiederaufbau ist ein sehr komplexer Prozess. Dafür braucht man eigentlich einen klaren Plan. Und bislang war es so, dass keine wirkliche umfassende Strategie gibt. Es gibt das weder vom Staat selbst als von den sonstigen Interessenträgern. Es gibt zwar Investitionsverträge, auch mit der UN, die unterzeichnet wurden, aber an Transparenz fehlt es im Allgemeinen noch. Und das alles ist nicht eingebunden in eine größere, umfassende Strategie oder einen Plan für den Wiederaufbau. Und jetzt möchte ich auch schon zum Abschluss kommen, damit wir dann noch mehr Zeit für die Diskussion haben, auf die ich mich schon freue. Obwohl heute das Ende des Assad-Regimes jetzt ein sehr schmerzliches Kapitel für Syrien beschließt und eine neue Ära ermöglicht, ist eben die Frage, in welche Richtung geht es? Zu mehr Demokratie, zu mehr Fragmentierung, zu weiterer Fragmentierung? Das alles wird davon her abhängen, wie man mit den Herausforderungen umgehen wird. Das soll erstmal alles von mir sein. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, das war wirklich hervorragend, um mehr zu verstehen über das Thema. Und ich mache auf Deutsch weiter.
Weil unsere zweite Sprecherin nämlich ihren Vortrag auf Deutsch halten wird. Und sie ist Bayan Anus, ist Doktorandin in Politikwissenschaften am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg, wo sie zur syrischen Diaspora in Deutschland forscht. Das wird auch ihr Thema, glaube ich, jetzt sein in ihrem Vortrag. Und sie ist außerdem Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Migration und Bildung und Dozentin für Sozialarbeit an der International University Bremen. Bayan, wunderbar, dass du da bist. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Mit dir im Bild, was ich immer noch ziemlich begeisternd finde. Du hast das.
Okay, guten Abend von mir und vielen herzlichen Dank für die Einladung und fürs Organisieren. Genau, ich freue mich dabei zu sein und heute werde ich ein bisschen über die syrische Diaspora in Deutschland berichten. Vielleicht mit dem Hintergrund, dass ich in den letzten Jahren auch die syrische Diaspora in unterschiedlichen Kontexten begleiten durfte, sowohl ehrenamtlich, aber auch professionell und arbeitsbezogen. Und mein Beitrag wird darauf basierend auf der einen Seite so wissenschaftlichen Studien und Belegen und auf der anderen Seite auch meinen Beobachtungen in dem Feld. Ich werde viel mehr Fragen stellen, sage ich jetzt mal, als Antworten zu geben. Und damit ich ein bisschen, ich muss erstmal mit den Folien, genau. Um über die syrische Diaspora sprechen zu können, möchte ich super gerne erstmal ein bisschen Kontext dafür geben über die syrische Diaspora mit aktuellen Entwicklungen und auch Zahlen. Momentan vielleicht erstmal so ein bisschen groß zu schauen, europaweit. 2011 lebten in Europa 300.000 syrische Menschen und heute so ungefähr 3 Millionen Menschen mit syrischen Wurzeln. Und wenn wir noch ein bisschen mehr zoomen und schauen, wie das in Deutschland ist, vielleicht widerspiegelt das sich in Deutschland. 2010 lebten 33, so ungefähr 33.000 Menschen oder syrische Menschen, deutsche Menschen mit syrischen Wurzeln in Deutschland. Momentan oder 2025 sprechen wir von 1,22 Millionen Menschen mit syrischen Wurzeln, 18% davon in Deutschland geboren. Und darüber oder wenn wir über die syrische Community oder syrische Diaspora in Deutschland sprechen, dann sprechen wir von einer jungen Community, auch ganz viel so Familien mit Kindern, wo das irgendwie 2000 13, 14, 15 Herausforderungen mit sich gebracht hat, sage ich jetzt mal, im Bildungsbereich, Arbeitsbereich, was wir unter immer Integration, sage ich jetzt mal, nennen, aber auch in der Infrastruktur. Und genau eine Community, die auch in den letzten Jahren auch sichtbarer geworden ist, präsenter geworden ist, auch politischer geworden ist. Als Beispiel, zum Beispiel für syrisches Engagement oder Engagement der syrischen Diaspora in Deutschland, Al-Jumhuriya Studie 2024 hat 200 27 Initiativen und Organisationen identifiziert in 2024. Von denen gibt es eine bestimmte Zahl, so ungefähr 40, die ihre Arbeit oder ihre Aktivitäten eingestellt haben. Darunter waren so ungefähr nur 30 von 2011 und einige von denen waren von der kurdisch-syrischen Community gegründet. So als Beispiel, wie das gerade aussieht, zum Beispiel mit syrischen Organisationen in Deutschland oder syrischem Engagement. Und wenn ich ein bisschen noch mal mehr zoome, beziehungsweise auch ein paar Beispiele aus Studien geben würde, dann stehen hier so ungefähr drei Studien, oder nicht ungefähr, sondern ganz genau drei Studien von 2017, 18 und 24, die ein bisschen noch mal bestimmte Aspekte über die syrische Diaspora liefern, wie zum Beispiel, dass die Initiativen und Organisationen sehr vielfältig sind und dass sie immer wieder transnational arbeiten, also bedeutet nicht nur in Deutschland, nicht nur in Syrien, sondern immer wieder über die Grenzen hinaus und dass sie auch unterschiedliche Ziele verfolgen, wie zum Beispiel, und das war als erstes immer genannt, das Leid der syrischen Bevölkerung zu lindern. Also es war immer so
das Ziel, humanitäre Hilfe zu leisten, aber auch zum sozialen Wandel und politischer Transformation und demokratische Vision für das Herkunftsland, also für Syrien, also daran zu arbeiten. Und ganz viele, ich sage jetzt mal Aktivistinnen, aber auch engagierte Menschen, die hatten unterschiedliche Erfahrungen gemacht in der Arbeit mit Organisationen, sehr viel auch international, während der Flucht oder vor der Fluchterfahrung, auch in unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und die haben dann ihre Expertise auf der einen Seite in Deutschland erweitert, aber auch auf der anderen Seite die Arbeit in Deutschland, auch erweitert. In Deutschland agieren sie als Brückenakteure zwischen Herkunftsland und Aufnahmeland mit Wissen, mit Ressourcen, mit Netzwerken und versuchen auch eine aktive Rolle zu übernehmen im gesellschaftlichen Leben, politischem Leben und versuchen auch eine vertrauenswürdige Anlaufstelle für syrische Menschen hier zu sein, trotz, sage ich jetzt mal so, der unterschiedlichen Herausforderungen im politischen Diskurs und medialen Diskurs vor allem, weil oft wird über Syrien syrische Menschen, die syrische Lage immer in politischem Diskurs gesprochen, viel mehr als über andere Aspekte, sage ich jetzt mal ganz offen. Und wie gesagt, die Arbeitsfelder, die sind auch sehr sehr unterschiedlich, sehr vielfältig, politische Interessenvertretung, humanitäre Hilfe, Wissen, soziales Empowerment und so weiter und so fort. Und vielleicht noch eine, ich fand das eine sehr wichtige, interessante Information, dass auch oft die Gründung nicht direkt in Deutschland geschah, sondern vor allem in Syrien oder vielleicht in den Nachbarländern wie im Libanon, in der Türkei oder vielleicht in anderen europäischen Ländern und dann irgendwann mal später in Deutschland registriert, um diese transnationalen Aktivitäten koordinieren zu können. Und vielleicht dazu eine andere Info, dass die meisten Vereine, also die sind als meistens auch 80% von denen, also von diesen Initiativen sind dann Vereine, also eingetragene Vereine sind organisiert. Und die befinden sich vor allem in Berlin und Westdeutschland. So, das ist irgendwie erstmal so ein Überblick. Ich sage jetzt mal so, über die aktuellen Entwicklungen der syrischen Diaspora in Deutschland und ein bisschen über das Engagement der syrischen Diaspora und die Organisation. Ich würde gerne über die syrische Diaspora in Deutschland anhand von drei Aspekten sprechen und starte ich direkt mit dem ersten Aspekt, und zwar vom individuellen Überleben zum kollektiven Engagement. Die syrische Revolution verbunden auch mit unterschiedlichen Erfahrungen, wie zum Beispiel das Leid, Verlust, Vertreibung und Krieg haben eine große Rolle gespielt in der Identitätsbildung der syrischen Diaspora. Und mit den Fluchtbewegungen, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken, 2013, 14, 15 waren erstmal die grundlegenden Bedürfnisse im Vordergrund, allein wenn man über die Integration gesprochen hat. Das bedeutet erstmal eine Wohnung zu finden, Arbeit zu finden, dass die Kinder weiter in die Schule gehen können und so weiter und so fort. Und diese Themen waren sehr präsent in der Zeit. Aber auch war diese Zeit sehr verbunden mit Herausforderungen. Das bedeutet Traumaerlebnisse, dass die Familie auch sehr in unterschiedlichen Ländern waren. Und das ist ja, dass die Migrationsbewegung, sage ich jetzt mal, nicht auf einmal und nicht aus einer Entscheidungskraft gekommen ist, dass man gesagt hat, ach ja, heute habe ich Lust, irgendwie nach Deutschland zu fliehen, sondern dass es immer so mit unterschiedlichen Stationen immer verbunden war. Und das hat ja, die syrische Diaspora und ihr Leben, auch ihre Lebensrealität sehr sehr beeinflusst. Mit der Zeit hat das sich ein bisschen geändert, mit ein bisschen so mehr Sicherheit für die syrische Diaspora in Deutschland. Und deshalb haben auch syrische Menschen damit angefangen, sich gemeinsam zu machen, also Initiativen zu gründen, Vereine zu gründen, Netzwerke aufzubauen, aber auch zu gucken, okay, wie können wir immer wieder Brücken bauen zu Syrien, aber auch zu der Aufnahmegesellschaft. Und hier könnte man von diesem transnationalen digitalen Leben sprechen. Also ganz viele Aktivitäten laufen auch immer noch im alltäglichen Leben und am Engagement transnational und über Social Media zum Beispiel und unterschiedliche Plattformen. Auf der anderen Seite sprechen viele Studien vom dualen Engagement. Das bedeutet, was hier in Deutschland super wichtig ist für die syrischen Menschen, dass zum Beispiel, was wir immer mit Integration, oft wird das als Orientierung auch genannt, ne? Also was sie, ne, dass sie hier ein Leben mit Würde haben können und auf der anderen Seite immer wieder transnationale Solidarität fördern. Das ist eine multiskalere Agency. Das bedeutet, hier im deutschen Kontext was zu machen und was zu etablieren, sei es politisch, gesellschaftlich, kulturell, sprachlich und so weiter und so fort, aber auch verbunden mit einer globalen Verantwortung. Und ganz viel von dieser Arbeit, trotz der Herausforderungen, strukturell, finanziell, mit dem Diskurs verbunden, ist auf Ehrenamt basiert. Also ganz viele arbeiten ehrenamtlich in solchen Strukturen. Und auf jeden Fall auch mit großer Motivation. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, vielleicht für mich, für mein, ne, also für meine, ja, für meine Forschung, dass ich Diaspora-Making als ein sehr wichtiger Begriff erwähne. Und das wurde von Perlman, also Wendy Perlman, genannt. Und sie möchte damit gerne, sage ich jetzt mal, den Blick erweitern von Reduzierung auf einen Opferstatus oder Integrationsleistungen, was syrische Menschen immer wieder gemacht haben und so weiter und so fort, hin zu einer reflexiven, kollektiven Handlungsmöglichkeiten und diasporischen Praxis, verbunden mit zum Beispiel Erinnerungen, Bildung, Politik und so weiter und so fort. Zum zweiten Aspekt vielleicht, oder vielleicht hier auch ein Beispiel, was syrische Organisationen zum Beispiel zum Erdbeben in Syrien und in der Türkei vor 3 Jahren, glaube ich, alles geleistet haben und versucht haben, immer wieder Verbindungen herzustellen zwischen, Syrien, Türkei und aber auch Deutschland und insgesamt auch in Europa. Zum zweiten Aspekt, genau, also für die syrische Diaspora, für die Menschen auch in Syrien stellt der Moment des Sturzes des Assad-Regimes und gerade haben wir auch das in dem Beitrag gehört als historische Chance dar. Das Assad-Regime hat nicht nur versucht, sage ich jetzt mal, die Macht zu zentralisieren, für sich zu nehmen, sondern immer wieder auch versucht, jegliche Art von Selbstorganisation, ziviler, gesellschaftlicher Organisation zu bekämpfen. Und das hatte auf jeden Fall auch seine Folgen auf die syrischen Diaspora, aber auch auf syrische Menschen in dem Land, weil für syrische Menschen, auch in der Diaspora, ist Syrien nicht nur so ein Ort, der mit irgendwie Nostalgie und Momenten und Erinnerungen verbunden ist, sondern immer wieder war das ein open-ended political project. So. Und deshalb mit dem Sturz des Assad-Regimes gab dann nochmal eine Chance oder gab es eine Chance, dass sie nochmal über dieses Projekt verhandeln zu können und zu sagen, ach ja, wie wollen wir Syrien in der Zukunft haben? Und so ein Moment hat mit sich, sage ich jetzt mal so, zwei Aspekte mitgebracht. Auf der einen Seite war das wirklich eine große Chance und selber als Person, die in dem Bereich arbeitet, habe ich auch ganz viel beobachtet, neue Initiativen, geografisch erweiterte Gebiete, wo man arbeiten kann, nachhaltige Projekte verbunden mit Politik und Bildung und Zusammenarbeit und Netzwerkaufbau und ganz viel Austausch, dass zum Beispiel Ärztinnen von Deutschland nach Syrien fliegen würden und dort irgendwie Workshops zu machen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hat das uns gezeigt und hat der syrischen Diaspora vor allem auch vor der Realität irgendwie gestellt. Ach ja, da gibt es auch ganz viele Herausforderungen, weil wir wenig von der politischen Kultur gelernt haben, also die syrische Diaspora, ne? Wie werden Kompromisse gemacht, Koalitionen gebildet? Was bedeutet irgendwie Verhandlungen zu machen? Was bedeutet trotz unserer Unterschiede immer wieder noch mal einen Schritt nach vorne zu kommen und miteinander zu arbeiten? Was bedeutet politische Repräsentation? Und das ist jetzt momentan allein in der syrischen Diaspora in Deutschland, wie ich das seit dem Sturz des Regimes immer wieder beobachtet habe, ist immer ein großes Thema. Wer darf sprechen? Wer hat Kapital dafür? Wer steht vorne? Wer redet? Wer hat Kontakte zu deutschen, aber auch zu syrischen Regierungen und so weiter und so fort? Und das sind immer wieder Themen, die auftauchen. Und hier besonders spielt die syrische Diaspora eine große Rolle, weil die Studien zeigen, obwohl für die syrische Diaspora ist noch ganz neu, dass wir von Post-Konflikt-Kontext sprechen, aber für die syrische Diaspora ist es eine Chance, auch von anderen Diasporas zu lernen, zu gucken, zum Beispiel die ruandische Diaspora oder die somalische Diaspora, die immer wieder einen Beitrag geleistet haben für das Herkunftsland und versucht haben, mit Wissen, mit Expertise, mit Friedensengagement, dass sie immer wieder da was gebracht haben, obwohl in Studien auch gezeigt wird, dass vielleicht Diasporas auch eine ambivalente Rolle spielen können, dass sie nicht unbedingt immer Frieden oder zum Frieden beitragen, sondern auch zu mehr Konflikten. Und hier ist das ganz besonders, ne? Also hier steht auch die syrische Diaspora vor der Herausforderung, dass sie auch für sich guckt, okay, was kann ich von anderen Diasporas lernen? Was kann ich als transnationale Be Beiträge leisten? Was kann ich hier machen? Wo ist meine Expertise? Was habe ich hier gelernt? Was habe ich auch hier erweitert von Wissen, von Ressourcen? Und ich glaube, hier könnte auch die syrische Diaspora präventiv arbeiten. Also auch die, wenn wir zu, ne, also und einige Konflikte wurden ja erwähnt, dass man sagt, okay, kommt, wir können trotzdem miteinander sprechen. Hier kann die syrische Diaspora auch eine Rolle zum Beispiel spielen können. Als letztes und als dritten Aspekt, und damit würde ich auch langsam zum Ende kommen, wollte ich noch mal, und wenn es zu spät ist, dann sagst du Bescheid, super gerne. Genau, also hier zum dritten Aspekt, ein bisschen zu den Herausforderungen, aber auch verbunden mit Handlungsbedarfen, habe ich versucht, so ein Modell zu kreieren, ein bisschen. Auf der einen Seite, also in den Kugeln, seht ihr die Herausforderungen? Das sind, und die habe ich in vier Levels organisiert oder dargestellt. Zum einen haben wir ganz individuell die Lebensrealitäten von syrischen Menschen. Also das sind zum Beispiel Diskriminierungen, Rassismuserfahrung, Sprachbarriere, aber auch die alltäglichen Erfahrungen verbunden mit Exil, verbunden mit Flucht, mit Traumata und so weiter. Und hier soll die syrische Diaspora dann auch agieren als Handlungsbedarf, dass sie zum Beispiel Support leisten kann, sichere Netzwerke, Dienste und Angebote anbietet und so weiter. Wir haben im zweiten Level dann Inner Community, habe ich so genannt, Herausforderungen. Das sind ja die Herausforderungen, die innerhalb der Community dann entstehen oder sowieso da sind. Und hier spielt zum Beispiel Community Organizing, also Community Organisieren, eine große Rolle. Das sind zum Beispiel Themen wie politische Repräsentation, inner Community Arbeit und Verhandlungen, zum Beispiel verbunden mit kulturellen, politischen, sprachlichen Aktivitäten und Angebote, aber auch auf der anderen Seite, wie syrische Diaspora-Organisationen miteinander arbeiten können und miteinander agieren und zusammenarbeiten schließen. Und hier ist es auch ganz besonders, weil ich auch daran mit unterschiedlichen Organisationen gearbeitet habe, Strukturen auszubauen. Also ganz viele arbeiten ehrenamtlich, die brauchen ein bisschen noch mal mehr Professionalisierung, wo ich zum Beispiel als Beispiel von mir immer wieder zu Projektmanagement-Workshops gegeben habe bei unterschiedlichen oder mit unterschiedlichen syrischen Organisationen. Im dritten Level oder auf dem dritten Level haben wir dann die Herausforderungen im Aufnahmeland. In diesem Beispiel, weil ich auch mit Deutschland, ne, in meiner Forschung arbeite, dann ist es in Deutschland und hier machen wir nochmal so einen großen Schritt irgendwie von, ne, Dienst anzubieten, Angebote zu machen und so weiter und so fort, um zu sagen, ach ja, wir sind auch politische Akteure und wir sind nicht nur so eine interessante Gruppe, über die man sprechen kann, sondern ihr könnt gerne mit uns als syrische Diaspora sprechen und wir können mit anderen, ne, also politisch mit anderen Organisationen immer wieder uns vernetzen und zusammenarbeiten schließen. Auf dem vierten Level haben wir dann die politischen Entscheidungen und Projekte verbunden mit Syrien. Und hier ist es auch ganz wichtig, Support von demokratischer Prozesse und transnationale Projekte, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung. Und hier würde ich super gerne das Beispiel von Plattform New Beginning for Syria oder neuer Start, neuer Beginn für Syrien. was immer versucht, sage ich jetzt mal, Menschen aus der Diaspora und aus Syrien zusammenzubringen und immer wieder zur Zusammenarbeit zu ermutigen, aber auch finanziell zu unterstützen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe nicht länger gesprochen. Stelle ich dann die Frage als Ende: Wie kann die syrische Diaspora ihre Agency und Ressourcen mobilisieren, um die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen und zur Gestaltung des Postregime-Kontext beizutragen? Und damit beende ich und danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Bayan. Das war sehr, sehr interessant zu hören. Ich würde gerne die Chance nutzen, um eine frische Zwischenfrage zu stellen. Und ich stelle sie auch einmal auf Englisch, damit Ola auch antworten kann.
Wie ich schon am Anfang sagte, man kann nicht über die Region Syrien heute sprechen, ohne die großen Konflikte mit zu berücksichtigen in der Region. Und die Frage war hier, wie wirken sich die Angriffe auf den Iran aus auf die Situation in Syrien? Also das gilt auch für dich, Bayan. Wie ist die Diaspora auch betroffen von den gegenwärtigen Angriffen in der Region? Ich weiß nicht, wer das beantworten möchte oder wer beginnen möchte. Ola, Bayan.
Perfect. Then you can also start.
Ja, könnte man die Frage nochmal wiederholen? Also die gegenwärtigen Kriege, die, ja genau, wie wirken sich die Angriffe auf den Iran auf den Wiederaufbau von Syrien? Ah ja, das war die Frage, gut. Also da kann man sagen, die laufenden Angriffe auf den Iran wirken sich auf Syrien aus. Es ist in der Nähe des Iran liegt in der Nähe von Syrien und man versucht, die Golfstaaten jetzt auch dazu zu bringen, auch die Amerikaner dazu zu bringen, die Angriffe zu stoppen. Und die Golfstaaten wie Katar und Saudi-Arabien, die sind ja beide die wichtigsten Partner jetzt Nachbarn jetzt in Syrien. Und alles, was diese Länder betrifft, betrifft auch die rechtliche Lage in Syrien, beziehungsweise das Land Syrien. Und das ist also der Kontext Iran jetzt und Israel wird also weiter bombardieren, was den Krieg mit der Hisbollah angeht. So wirkt sich das stark aus auf die Postkonfliktsituation in Syrien. Einerseits gibt es da das Sicherheitsrisiko auch an der Grenze. Dann ist es aber auch so, dass neue Sektoren so entstehen können, neue Grenzen innerhalb von Syrien. Das alles kann eskalieren. Im syrischen Krieg hat die Hisbollah ja eine kritische Rolle gespielt bei der Sektorenbildung im Konflikt. Wir haben dann noch die Schiiten und Sunni-Rebellen im Wesentlichen und in vielen Gegenden in Syrien, in Homs zum Beispiel und Resthen. Da gibt es eine kollektive Erinnerung an auch an die sektärische Gewalt, die es da gegeben hat. Und auch was in Libanon geschieht, wirkt sich auf jeden Fall auf Syrien aus, was den Aufbau von Vertrauen, die soziale Kohäsion angeht, auch was die Sicherheit angeht und auch was im Iran geschieht, wirkt sich aus. Denn das hat auch mit der wirtschaftlichen Situation zu tun in der Golfregion insgesamt. Ich hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet. Ja, vielen Dank, Ola. Ja. Ja, also das wirkt sich wirklich auf unterschiedlichen Ebenen also aus. Jetzt Bayan.
Wir können auch zurück auf Deutsch switchen. Wie ist die Diaspora betroffen oder wie fließt es vielleicht auch in die Projekte ein, die halt in Zusammenarbeit mit Organisationen in Syrien passieren? Hast du da irgendwelche Gedanken?
Auf jeden Fall sind sie nicht mehr als, ne, also nicht, genau, nicht mehr als Gedanken, sage ich jetzt mal in dem Zusammenhang, weil man könnte noch ganz wenig über die Ereignisse sprechen und die sind auch super schnell, als was man denken kann. Auf der einen Seite würde ich mal sagen, dass das Ganze, was in der Region passiert, auf jeden Fall die syrische Diaspora auf der einen Seite sehr individuell beeinflussen würde. Also wo man sagt, okay, es gab ganz viele Menschen, die zum Beispiel nach dem Ramadan nach Syrien fliegen würden, zum Beispiel ihre Urlaube genauso wie alle anderen schon mal, keine Ahnung, gebucht haben, da bezahlt haben und so weiter und so fort. Das würde für ihre Pläne immer wieder eine Veränderung bedeuten. Auf der einen Seite sehr individuell betrachtet. Auf der anderen Seite, wenn ich das so sagen darf, aber aus meiner sehr eingeschränkten Perspektive, weil ich nicht in der iranischen Diaspora zum Beispiel unterwegs bin. Aber was ich in den letzten Tagen immer wieder bemerkt habe, dass es immer wieder auch eine Spaltung in der, so in der iranischen Diaspora gibt. Einige, die die Attacke unglaublich feiern, und die anderen, die das immer ja, als völkerrechtswidrigen Krieg auf den Iran sehen, abgesehen von der Tötung von Khamenei zum Beispiel. Und ich glaube, diese Spaltung würde auf jeden Fall nochmal die syrische Diaspora in ihrer Arbeit mit anderen Diasporas auf jeden Fall beeinflussen, weil für syrische Diaspora-Organisationen ist die Zusammenarbeit auch von einer großen Bedeutung. Und es ist immer so, dass auch solche Themen wie zum Beispiel so politische Beteiligung, politische Bildung und so weiter und so fort. Wenn man daran teilnehmen würde, dann ist das nicht, du musst Syrer sein oder Syrerin sein, um daran teilzunehmen, sondern das sind ja die Minderheiten oder die, die als die anderen oder Ausländer immer wieder genannt betrachtet werden, die arbeiten auch untereinander und haben auch ihre Zusammenarbeit. Und das würde das Ganze, sowohl die iranische Diaspora, glaube ich, in meinen Augen, wie ich das Ganze jetzt sehe, als auch die syrische Diaspora auf jeden Fall beeinflussen. Genau. Aber auch mit der Politik zu arbeiten, ne? Also da kommen immer wieder, ne? Also die Medien und die Politik, die stellen auch bestimmte Themen in den Vordergrund und einige, die kehren noch mal in den Hintergrund und so weiter und so fort. Und ich glaube, das würde auch die ganze Arbeit auch mit syrischen internationalen Projekten auf jeden Fall beeinflussen.
Okay, ja, vielen Dank auch für die Antwort. Dann können wir nach diesen Zwischenfragen unsere nächste Speakerin begrüßen, Salam Said. Sie ist Forscherin, Politikberaterin und Ökonomin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und ihr Schwerpunkt liegt auf dem wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Krieg und der Erholung in Syrien. Genau, Salam, wenn du magst.
Genau, vielen Dank für die Einladung und auch, dass ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein kann. Ich würde meinen Beitrag quasi in zwei Teile teilen. Ich würde das anfangen, wo Ola und Bayan fertig sind, und werde ich den ersten Teil über die Wiederaufbauprozess in Syrien sprechen und dann den zweiten vielleicht über die Rolle Deutschlands und Europa eingehen. Also, wie Ola auch gesagt hat, dass der Wiederaufbauprozess ist ein sehr komplexes Prozess. Es ist nicht nur wirtschaftlich, also der Wiederaufbau von den Steinen, die runtergefallen sind während des Krieges, sondern hatte also mehrere, wie zu sagen, Schichten. Die eine Schicht ist natürlich State Building, also der Wiederaufbau von staatlichen Institutionen, die Infrastruktur, auch die ganzen sozialen Versöhnung zwischen der Gesellschaft und der Community ist auch ein Teil und eine Fassade von diesem Wiederaufbauprozess. Und die ganze politische Prozess actually, also eigentlich ist es auch ein Teil dieser Wiederaufbauprozesse. Was wir als Wirtschaftswissenschaftler sehen seit dem Sturz des Regimes und die Übernahme von der neuen Führung in Damaskus: Wir sehen, dass es diese Führung unter Al-Sharia hat vieles versprochen. Leider ist die Lücke zwischen Versprechen und die Realität immens. Also während zum Beispiel vieles zum Beispiel gesprochen, dass die Korruption wird bekämpft, und tatsächlich gibt es einige Bestechung im Alltag mit offiziellen Behörden sind sie zurückgegangen, aber auf der anderen Seite, wir beobachten eine Ausbreitung von Vetternwirtschaft, von Klientelismus, also wirklich in kurzer Zeit. Also innerhalb eines Jahres zum Beispiel ist ein Patronage-Netzwerk in der Wirtschaft entstanden, das weite Teile der syrischen Wirtschaft kontrolliert. Diese Netzwerk übt starke Einfluss auf staatliche Institutionen aus und schwächt auch die staatlichen Institutionen, die eigentlich in dem Wiederaufbauprozess aufbauen wollen und nicht schwächen. Aber auch über die formell parallel bestehenden Einrichtungen, weil sie schwächen diese Institutionen dadurch, dass sie auch eine andere Einrichtungen bauen. Wir nennen das auch so Parallelinstitutionen und Fonds zum Beispiel wie die Fonds für Entwicklung und Wiederaufbau oder Investitionsbehörden, die nicht untergliedert oder nicht klar, ob die das unter diese staatlichen Institutionen zu verstehen ist oder ob sie wie zu sagen Verbindung haben. Da auch wir beobachten, dass es gibt einen enger Kreis um den Präsident persönlich gibt, die Schlüsselpositionen besetzen, vergleichsweise mit dem Wirtschaftsrat zum Beispiel unter dem alten Regime, die zum Beispiel geführt von Asmal Assad und jetzt heutzutage haben wir den Bruder von dem jetzigen Präsident, der auch solche, wie zu sagen, Wirtschaftsrat führt und auch kontrolliert. Deswegen ist es so sehr, viele Syrer und Syrerinnen freuen sich, dass der Assad-Regime weg ist, dass die ganzen Ungerechtigkeiten mitgegangen. Viele Syrer und Syrerinnen schauen auf diese neue Entwicklungen in Syrien auch mit großen Sorgen, dass es dadurch auch die alten Strukturen wieder, diese ungerechten Strukturen oder diese strukturelle Strukturen, die dazu geführt hat, dass wir überhaupt auf der Straße gegangen, dass die Syrer, die Revolution überhaupt zustande gekommen ist, nochmal wiederhergestellt und dass die und dadurch auch keine Stabilität in Syrien herrschen werden. Und kommt dazu natürlich, dass diese Regierung, die an die Macht ist, dann verfolgt eine komplett eigentlich falsche Wirtschaftspolitik. Die setzt die neoliberale Wirtschaftspolitik von Assad fort. Und das heißt, hat keine Rücksicht auf bestimmte sozialen Schichten. Es gibt Entlassungen in dem staatlichen Sektor. Der Staat fühlt sich nicht verantwortlich für zum Beispiel öffentlichen Dienst, also Service Provision, also die Dienstleistung für die weite Bevölkerung. Und deswegen sehen wir, und da sehen wir immer noch, aber in den letzten Wochen vor allem protestierten Tausenden von Syrerinnen und Syrer gegen zum Beispiel die stark erhöhten Strompreisen, aber auch viele Lehrer und Lehrerinnen streiken so stark, weil die ihre Gehälter nicht bekommen haben. Bis heute nach einem Jahr. Es gibt immer noch Unterschiede in den Gehältern zwischen Idlib und Damaskus. Es gibt zur Konzentration auch Aufmerksamkeit auf die Städte, während die ganzen also ländlichen Gebieten außer Acht und dadurch auch wieder die große Sorge, dass diese Gefälle zwischen ländlichen und Gebieten und Städten wiederhergestellt werden, dass die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Auch Olle hat es auch ganz kurz erwähnt über die ganzen Investitionen und auch mit Euphorie haben viele Syrerinnen und Syrer diese Investitionenprojekte, die von den Golfstaaten kommen, mit so viel Milliarden von Dollar und so weiter. Sie denken, ach, jetzt kommt das und uns wird gut gehen, wir werden auch guten Jobs bekommen und so weiter. Leider, erstens, diese Projekte sind nicht wurden nicht realisiert. Zweitens, diese Größe und diese Megaprojekte sind schwer vorstellbar umzusetzen in einem Land wie Syrien, die noch nicht so viel für die Infrastruktur, für die Institutionen gemacht, die überhaupt in der Lage ist, solche großen Mengen an Investitionen und an Geld aufnehmen können. Zum Beispiel kommt natürlich hinzu, dass die ganzen militärischen Operationen und Unruhe. Wir wissen, dass Syrien Zwar gibt es kein Assad-Regime mehr, aber die ganzen militärischen Operationen sind immer noch da. Wir haben das gesehen im Nordosten, wir haben auch gesehen im Süden in Sueda, wir haben das gesehen in der Küsten und wir sehen auch die fast täglichen Interventionen aus der also südlichen Nachbar, also aus Israel. All diese militärische Operationen sind destabilisierend für Syrien, nicht nur politisch, aber auch wirtschaftlich. Welcher Investor möchte investieren in ein Land, wo man morgen nicht weiß, ob überhaupt das Projekt stehen bleibt oder nicht? Und dieser aktuelle Krieg, was wir heute erleben, das auch zeigt, dass es diese Fragilität der Lage in Syrien und auch Syrien ist nicht unbetroffen. Wir sehen, dass es in Suburb Damaskus gab mehrere Raketen, die dort gefallen sind und nicht nur in diesem Gebiet, sondern auch in anderen Gebieten und im Südsyrien auch. Ich gehe gerne also auf den zweiten Teil und was konnte eigentlich Deutschland und Europa sich beteiligen an dem Wiederaufbauprozess in Syrien? Und ich kann sagen, Deutschland und die EU können eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau Syrien spielen. Und hier ist es zum Beispiel, die Führung in Damaskus hat bislang keinen klaren Plan für den Wiederaufbau, und keinen klaren auch Wirtschaftspolitik, auch wenn diesen Charakter hat, diesen neoliberale Charakter hat, aber das ist keine klaren Wirtschaftspolitik insgesamt und auch keine Vision, keine Strategie für die wirtschaftlichen Entwicklungsprozess. Zudem fehlen transparente Governance-Strukturen, es fehlen auch an Fachkräften, weil die viele Fachkräfte waren durch den Kriegsjahren schon verloren gegangen. Das Wissen, die Erfahrung leider und auch keine gute, effektiver Umgang mit den finanziellen Ressourcen seitens die Regierung im Moment. Gleichzeitig können auch die europäische Erfahrung sowie die vielen gute qualifizierten Syrerinnen und Syrer in der EU einen wichtigen Beitrag leisten. Wir haben das auch gehört von Bayern, wie viel eigentlich gute qualifizierte Syrerinnen und Syrer in der Diaspora, die ihre Bildung in Europa erhalten haben, die sind auch sehr motiviert, in Syrien zurückzukehren und mit dabei zu helfen, oder ein Teil dieser Wiederaufbauprozess eigentlich Syrien zu sein. Jedoch, es gibt viele Hürden aus der Seite der Regierung. Sie verfolgt leider eine sehr zentralisierte Top-Down, wie zu sagen, Ansatz. Und mit diesem Ansatz jeder Partizipationsprozess würde untergraben. Das heißt, diese qualifizierte Leute wollen gerne in Syrien sein, mitmachen, aber da wird die Türen werden dann ihren Gesicht quasi zugemacht und nicht mit offenen Händen oder dann einfach mit offenen Türen mindestens entgegengekommen sind. Und das ist auch ein weiteres Problem mit dem aktuellen Kontext in Syrien. Auch problematisch ist, dass wie ich erzählt habe, dass diese Regierung diese neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgt und diese Wirtschaftspolitik ist überhaupt nicht geeignet für ein Land, der im Postkonfliktkontext sich befindet. Wir reden über Syrien oder Syrerinnen, 90% der Bevölkerung entweder lebt in Armut oder stark abhängig von internationaler Hilfe. Während also internationale Hilfe, das heißt nicht, dass Hilfsgüter nur nicht nur das, nicht nur über den Binnenvertriebenen spreche ich, sondern auch normale Familien, die ohne Hilfe von ihrer Verwandten im Ausland, die können nicht das Leben, also bis Ende des Monats einfach ihre Rechnungen zahlen. Es kommt hinzu, dass dieses Land oder diesem Kontext ist es gibt so viel Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen, die gar nicht funktionsfähig sind. Dazu kommen die Inflation, die Arbeitslosigkeit und andere wirtschaftliche Probleme, worunter die Syrer immer noch leiden, auch nach der Aufhebung von den Sanktionen und Durchstoß Assad und trotz dieser großen Versprechen von Investitionen und eine guter Zukunft für die Zukunft. Genau, also vielleicht auch noch kurz zu Deutschlands Politik gegenüber Syrien. Also die Deutschlandpolitik gegenüber Syrien zeichnet sich durch entwicklungspolitisches Engagement einerseits und natürlich politische Vorsicht aus. Deutschland war vor dem Krieg einer der größten Geldgeber Syriens durch die Finanzierung von zahlreichen Entwicklungsprojekten. Heute möchte Deutschland Syrien weiterhin unterstützen und hat bereits schon begonnen. Es gibt schon Projekte, die im Bereich von Gesundheit, Infrastruktur, Stadtplanung angeboten oder einfach finanziert schon in Syrien. Vielleicht konnte nachher Ammar mehr über die Stadtplanung und auch das Prozess von dem von den Städten sprechen. Aber Deutschland ist schon ein Teil diesen Prozess. Und Deutschland, wie Benan auch erzählt hat, beherbergt eigentlich die größte syrische Community in Europa. Deswegen die Verbindung zwischen Deutschland und Syrien ist sehr stark und ist stärker geworden durch diese Verherbergung von über 1 Million Syrerinnen in Deutschland. Trotz des Willens zur Unterstützung beim Wiederaufbau wirft die Leistung der syrischen Regierung in den Bereichen von Governance, Frauen, Menschenrechte, Korruption, Klientelismus und Mangel an Partizipation viele Fragen darüber auf, ob diese Unterstützung zugunsten der Mehrheit der Syrerinnen und Syrer gehen wird und nicht für nur die regierende Elite und den Reichen im Land wird das es gehen. Das ist eine große Frage, inwieweit kann dieser Regierung Vertrauen für die Geldgeber, für die Unterstützer geben, dass sie tatsächlich zugunsten den Richtigen in Syrien gehen wird, diese Unterstützung und nicht zugunsten dieser kleine Elite in diesem Land. Natürlich, in Deutschland herrscht dieser Diskurs seit der Sturz Assad und auch in vielen europäischen Staaten über den Rückkehr, über die Aufnahme von Flüchtlingen und so weiter. Ich kann nur kurz sagen, dass Syrien ist leider trotz des Sturzes des Assad-Regimes kein sicheres Land. Besonders gefährlich ist es für religiöse Minderheiten, wie die Massaker an der Küste und im Suweida, sowie auch in der gezielte Angriffe auf Frauen in dem ganzen Land gezeigt haben, dass diese Menschen fühlen sich unsicher in Syrien. Und anscheinend die Regierung, unabhängig von der Wille, ist es nicht in der Lage, diese Sicherheit für diese Bevölkerungsgruppen anzubieten. Es wird deswegen weiterhin Syrerinnen und Syrer geben, die diesem Schutz benötigen und Asylanträge weiter einreichen in Europa und in Deutschland. Selbst diejenigen, die nicht zu gefährdeten Gruppen in Syrien gehören, ist eine Rückkehr momentan nicht einfach. Über ein Jahr nach dem Sturz Assads gibt es keine funktionierende Grundinfrastruktur, die allen Rückkehrern zur Verfügung stehen. Es fehlt an Schulen, an Krankenhäusern, sauberes Wasser, bezahlbare Elektrizität. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, wie schwer es für eine Familie mit Kindern und älteren Menschen im Moment wäre, nach Syrien zurückzukehren und dort zu leben. Von daher ist es auch die ganze Debatte über Rückkehr von Syrerinnen und Syrer viel zu früh in meinen Augen ist. Die jungen Syrerinnen und Syrer, die sich gewagt haben, tatsächlich nach Syrien zurückzukehren, weil sie Lust haben, mitzumachen, die haben diese Herausforderung von der Arbeitslosigkeit einerseits, aber auch diejenigen, die so viel, wir haben auch gesehen, dass die syrische Community in Europa sehr engagiert war. Und sie hat das auch wirklich viel Kraft und viele Erfahrung in dem Engagement. Und wenn in Syrien, wir sehen jetzt ganz langsam zunehmend, also Einschränkung, also Shrinking Spaces für Engagement, für soziales, für politisches und kulturelles Engagement. Und es gibt auch viele Hürden. Und das ist auch ein bisschen, schreckt einige jungen Leuten ab, von zurück nach Syrien, besonders Frauen. Ich kann das auch von meiner eigenen Erfahrung sagen. Deutschland hat in vielen Bereichen zum Beispiel, was Al-Syrer speziell betrifft, bestimmte Programme, die vor dem Sturz Assad waren, schon eingestellt, zum Beispiel Familienzusammenführungsprogramme für Syrerinnen. Teile davon würden eingestellt. Das würden auch die Asylanträge für Syrer und Syrerinnen genauer angeschaut. Aber gleichzeitig, es gab auch, wie zu sagen, einer Konsens, dass bestimmte gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie die Minderheiten nach den, wie gesagt, die Massakern, die schon das wir erlebt haben letztes Jahr, dass sie auch vielleicht doch Schutz für diese Gruppen gewährt werden. Das ist von meiner Seite. Wenn Fragen gibt, freue ich mich auf anregende Diskussionen dann danach. Danke.
Dankeschön für diesen Beitrag, und danke auch nochmal für die deutsche Perspektive dazu, oder die Perspektive, was Deutschland auch tun kann.
Und es gibt zwar jetzt nicht sehr zahlreiche Fragen, aber doch viele sehr gute Fragen. Und daher können wir die nächsten 40 Minuten, glaube ich, ohne weiteres füllen mit diesen ausgezeichneten Fragen, die wir da haben. Und man könnte ja die für Fragen stimmen. Und wir beginnen jetzt also mit den Fragen, die die meisten Stimmen bekommen haben. Erstmal eine Frage, die vielleicht zuerst Ola beantworten kann. Und dann können wir noch weitere Fragen stellen. Und wir machen es so, dass wir vielleicht eine Frage erst an eine Person stellen und dann aber andere sich auch noch melden können, andere Podiumsmitglieder noch etwas dazu sagen können und die Fragen auch beantworten können. Und damit beginnen wir jetzt also mit Markus. Markus fragt, wie Kenyamman Anchara Traun, ehemaliges terroristisches Mitglied, islamische Terroristen vom IS sind freigelassen worden. Und wie kann es wirklich sein, dass ein früherer Terrorist jetzt eine demokratische Führungsrolle spielen kann? Und ich weiß nicht, oder ob du dazu etwas sagen kannst. Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank allen Referenten für diese faszinierenden und anregenden Dinge, die hier gesagt wurden. Also diese Frage, die wird eigentlich jedes Mal gestellt, wenn ich irgendwo bin. Und meine Antwort ist, ja, das sind ehemalige Dschihadis. Aber wenn man in der Geschichte mal zurückblickt, in einem BBC-Interview ist das auch gesagt worden, in Aleppo im Dezember 24, er dann nach Damaskus zog. Da sprach er auch darüber, dass er auch in den Irak gefahren ist, von Damaskus im Jahr 2003. Und da ging er nicht wegen einer islamischen Ideologie oder islamischen Motivation, sondern er ging dahin, um Iraki gegen Amerikaner zu verteidigen. Das war eine nationalistische Motivation. Und im Iran wurde er radikalisiert. Denn gut, man kennt ja die Geschichte der Invasion des Vereinigten Königreichs und der USA im Irak und wozu das dann geführt hat. Und das ist der Hintergrund, aber das heißt nicht, dass er nicht ehemaliger Dschihad-Kämpfer ist. Ja, ist er, aber er ist sehr pragmatisch ausgerichtet. Das sind nicht viele Dschihadis. Und daher können wir im Vertrauen, wir haben natürlich ein Vertrauensproblem, aber nicht zwischen Al-Jarrah und der internationalen Staatengemeinde, denn die hat ihn ja willkommen geheißen. Die großen Mächte, die Amerikaner, die Europäer, er war ja auch schon in den USA, im Kreml, im Weißen Haus. Also das Vertrauen zwischen der internationalen Staatengemeinschaft und ihm ist nicht das Problem, zumindest im Augenblick nicht. Zwischen den Syrern, Syrerinnen und ihm, der gegenwärtigen Regierung, da haben wir ein Vertrauensproblem. Der Sozialvertrag zum Beispiel, der soziale Zusammenhalt, das sind da die Themen. Aber wir brauchen einen längeren Prozess, der zum Aufbau eines Staates und von Institutionen führen muss. Das kann nicht Al-Sharqa allein machen. Und ich hoffe, dass das damit die Frage etwas beantwortet. Ja, ich kann vielleicht auch ein paar Worte dazu sagen. Ich denke, das Problem mit Al-Sharqa ist nicht, dass seine Vergangenheit als Dschihadist, sondern die Gegenwart, sein Verhalten, seitdem er Präsident des Landes ist. Wie schon gesagt, er hat einen sehr zentralisierten Ansatz, übt zentralisierte Macht aus und er ist autoritär. Und das sind Praktiken, die es in Syrien ja schon mal gegeben hat. Also das Problem ist nicht seine Vergangenheit, sondern seine Gegenwart. Und Vertrauen mit der internationalen Staatengemeinschaft, ja. Ich denke, das, was gesagt wurde, ist richtig. Die internationale Staatengemeinschaft vertraut ihm. Aber das hängt natürlich von seiner Leistung jetzt ab. Und seine Leistung bislang ist nicht so, dass Minderheiten geschützt würden, dass Frauen geschützt würden. Er ist in keiner Position, einen partizipatorischen Prozess in der Politik, aber auch in der Wirtschaft aufzubauen. Also dieses Vertrauen wird so langsam zurückgehen und vielleicht irgendwann ganz verschwunden sein. Das ist das Problem, das ich betonen würde beim Thema Vertrauen. Und er hat auch einen großen Fehler gemacht. Er hat zwar große Anstrengungen gemacht, um dieses Vertrauen zu bekommen. Von der internationalen Staatengemeinschaft hat es aber versäumt, das Vertrauen seines eigenen Landes, seiner eigenen Bevölkerung zu bekommen. Vielleicht können wir die Frage ein bisschen ausdehnen. Ihr habt beide den Aufbau des Staates und der Institutionen angesprochen. Und jetzt haben wir also die neue Regierung. Und wie sehen da die Pläne aus? Wie bilden sich politische Parteien jetzt heraus? Gibt es da Sitze für Parteien? Gibt es Wahlen, die vorgesehen sind? Bildet sich eine Republik heraus? Was tut sich da zurzeit? Bislang gab es ja nur eine Partei. Und wie entwickelt sich die Demokratie also selbst jetzt? Gibt es da auch einen Fahrplan? Der Wahlen vorsieht, Parteien, eine Parteienlandschaft. Ja, ich weiß nicht, oder möchtest du beginnen, oder? Ja, das Erste, was er gemacht hat, als er an die Macht kam, war, dass er alle Parteien, dass er die ganze Partei aufgelöst hat und den ganzen rechtlichen Rahmen, mit dem man eine Partei gründen konnte in Syrien. Und er ist zwar bereit, hat Parteien vorgeschlagen, aber rechtliche Regelungen dafür gibt es nicht. Das ist das eine. Dann das Parlament. Es gibt ein Parlament, das direkt und indirekt benannt wird vom Präsidenten selbst. Ein Drittel sollte direkt vom Parlament ernannt werden, zwei Drittel sollten ernannt werden von Ausschüssen, die ihrerseits aber wieder ernannt werden vom Präsidenten selbst. Also, da habe ich auch gesagt, ein zentralisierter Regierungsansatz und institutioneller Ansatz. Und Daher fürchtet man, dass man wieder zurückkehrte zum System, eine Partei, ein Präsident, eine Person, die alles konzentriert. Aber vielleicht kann Ola da noch mehr dazu sagen. Ja, nur noch wenig wollte ich da hinzusagen. Es gibt jetzt nicht die Situation wie in der Vergangenheit, da gab es ja eine Debattpartei. Jetzt gibt es andere Parteien noch im Prinzip. Aber jetzt, und das sage ich nicht, dass das unbedeutsam ist, aber klar, wir brauchen eine politische Plattform, damit wir das Risiko der Polarisierung in der Gesellschaft, die wir jetzt haben, reduzieren. In den sozialen Medien haben die Leute ja eine Plattform für ihre Meinung und so weiter. Und ich denke, was wir da brauchen, ist auch Parteipolitik. Aber jetzt haben wir zwei Prozesse. Erstens den Übergang vom Konflikt zur Zeit nach dem Konflikt, vom Konflikt zur Stabilität. Und der zweite, dass da ist der Übergang von Konflikt des alten Staates hin zu einem demokratischen Staat, zu einem demokratischen Umfeld. Das hat miteinander zu tun, ist aber nicht dasselbe. Und in beiden Bereichen brauchen wir Fortschritte. Und dann, wie hier schon gesagt wurde, die Lage in Syrien ist noch nicht stabilisiert. Wir müssen übergehen vom Konflikt zur Nachkonfliktzeit, und der Übergang hin zur Demokratie ist natürlich ein weiter Weg, ein wirklicher Prozess. Und dieser Prozess sollte eingebettet sein in auch State Building, also Aufbau von Staaten, Aufbau von Institutionen. Denn so kann sichergestellt werden, dass es, wie man hoffen kann, es einen stabilen Übergang zur Demokratie gibt. Ich hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet. Ja, vielen Dank. Die zweitwichtigste Frage oder Fragen haben auch damit zu tun, wir haben vorhin gesagt, dass es diesen Top-Down-Ansatz gibt. Und die zweite Frage wäre dann, was sagt dazu die syrische Gesellschaft, was natürlich eine große Frage ist, aber aus eurer Sicht, was sind da die wichtigsten Punkte für die Bevölkerung gegenwärtig? Und dann vielleicht direkt an Bayern gerichtet, wie wirkt sich das aus auf die syrische Diaspora und wie sehen da auch die verschiedenen Verbindungen aus? Ich weiß nicht, wer da den Anfang machen möchte. Ja, ich kann dazu kurz was sagen, zu diesem Top-Down-Ansatz. Ja, das ist ein Ansatz, haben wir das richtig. Aber nach dem Sturz des Assad-Regimes gab es auch von der Wurzel ausgehenden, von der Basis ausgehende Bewegungen. Auch solche Aktivitäten gibt es, solche Initiativen. Und ich denke, Amar kann dazu viel sagen, der ja auch in Aleppo war. Es gibt Syrer und Syrerinnen, die leidenschaftlich beim Aufbau des Staates mitmachen wollen, die sich involvieren wollen, auch teilnehmen wollen am politischen Leben. Das ist für uns Syrerinnen und Syrer ganz wichtig. Wir haben ja unter einem totalitären Staat gelebt. Und daher ist die Zivilgesellschaft für uns auch so wichtig. Also Grassroots, Level, das gibt es auch. Aber die Interaktion, das ist die Frage. Gibt es diese Interaktion zwischen der Basis und der Spitze? Ich würde sagen, nicht wirklich. Und auch da muss wieder das State Building helfen und der Sozialvertrag zwischen dem Staat und der Gesellschaft. Das soll vielleicht erstmal alles von mir sein. Vielen Dank. Ja, wer möchte noch etwas zu dieser Frage sagen? Oder vielleicht Bayern noch etwas zur Diaspora und wie vielleicht mehr von der Basis ausgemacht werden kann? Ja, im Zusammenhang mit der Regierung, meinst du? Ja, zum Beispiel, aber auch mit den normalen Menschen in Syrien. Ich denke, auf der einen Seite ist es so, dass die syrische Diaspora in Deutschland zum Beispiel das Projekt mit Syrern in Syrien begonnen hat, transnationale Projekte, Gesundheitsversorgung, Heilen von Traumata, sehr unterschiedliche Bereiche sind da beackert worden. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass man ein bisschen Zeit braucht. Vielleicht auch andere Kommunikationsmethoden, um mit der Regierung zu kommunizieren. Denn es gibt diese beiden Methoden beim Aufbau der politischen Repräsentation der Diaspora. Und auf der einen Seite haben wir da diesen von der Basis ausgehenden Ansatz, also über unsere Projekte, über unsere Arbeit, können wir, ja, wie soll ich das ausdrücken, können wir auch solche Leute schulen, herausbilden, die dann interagieren können, auch vielleicht Kontakt zwischen der deutschen und der syrischen Regierung herstellen können. Und dann haben wir die andere Methode, die oben ansetzt. Aber leider haben wir auch Beispiele mitbekommen für diese Methode, die nur oben ansetzte. Ich habe mit der deutschen Regierung gesprochen und auch mit der syrischen Regierung. Und sie haben gesagt, ja, wir machen das schon. Und ich denke, es ist ein bisschen gefährlich, wenn man also nur diese eine Methode anwenden möchte. Denn wenn ich da zurückkehre zu den Bildern, die Amar am Anfang seines Vortrags gezeigt hat, das erste Bild da, da haben wir doch nur Männer gesehen, überhaupt keine Diversität. Denn das war eben die Spitze, das waren die Leute oben. Und wir haben dann ein ganz anderes Bild gesehen, sehr divers, sehr vielfältig. Und das waren die Leute von der Basis. Wir können nicht eine Methode ganz ausschalten und können sagen, also diesen Top-Down-Ansatz brauchen wir gar nicht. Aber ich denke, die syrische Diaspora muss ja die ganz wichtige Rolle spielen, dass sie aufstehen und sagen, das sind unsere Leute, die haben schon seit Jahren hier gearbeitet, mit der Gesellschaft zusammengearbeitet, mit der syrischen Gesellschaft zusammengearbeitet. Und die werden da auch gebraucht, denn die kennen die Probleme der Gesellschaft.
Noch eine Sache. Wir stellen doch fest, dass die Gesellschaft wirklich sehr widerstandsfähig war in Syrien während des Krieges. Und auf lokaler Ebene gab es viele Initiativen, auch unter dem autoritären Regime hat man vieles versucht, eben weil sie arbeiten wollten, obwohl es ihnen schwer gemacht wurde. Also einverstanden, es finden viele Initiativen auch heute statt. Und die Gesellschaft spielt eine Rolle im Bereich Entwicklung. Und das wird sogar von der Regierung ermutigt, weil die Regierung keine großen Anstrengungen in diesem Bereich unternehmen möchte. Aber es gibt nur wenig Freiraum für anderes Engagement, politisches Engagement beispielsweise. Das sind so die zwei Entwicklungen, die wir beobachten. Es gibt Initiativen für die Ausbildung von Kindern oder von Frauen. Und sie wissen, dass wenn sie einen wirklichen Wandel herbeiführen möchten, dann müssen sie sich auch politisch beteiligen. Und sie sind auch bereit, eine Partei zu gründen, Wahlkampf zu führen. Sie wünschen sich ja mehr Beteiligung im Entscheidungsfindungsprozess, aber ihnen wird kein Freiraum gegeben, ihnen wird keine Tür angeboten, kein Kanal angeboten. Das ist der aktuelle Widerspruch in Syrien momentan. Hier möchte ich mich zu Wort melden und auch dich fragen. Du hast uns ja praktische Arbeit gezeigt, wie man die lokale Gemeinschaft involviert, wie man sich Gedanken machen kann über den Wiederaufbau auf dieser lokalen Ebene. Du hast diesen Workshop organisiert, in einer Stadt wie Homs beispielsweise. Was wären da die nächsten Schritte? Also, ihr habt diesen Workshop organisiert mit guten Ideen und dieser Karte. Was ist jetzt der nächste Schritt? Gibt es einen Bürgermeister oder jemanden, der die Stadt leitet, sodass ihr eure Pläne präsentieren könnt für diesen Wiederaufbau? Oder ist alles so zentralisiert, dass alles in Damaskus beschlossen wird? Wie werdet ihr verfahren? Wenn wir in Düsseldorf ein Haus bauen möchten, dann gibt es verschiedene Ausschüsse, die daran beteiligt sind. Also es kann durchaus kompliziert sein. Aber wie ist es in Syrien, wenn man sich entscheidet, also ein Viertel wieder aufzubauen? Wie wird das momentan organisiert? Und wie sollte das in einer Stadt wie Homs organisiert werden? Das erinnert mich an ein Zitat. Der Freund meines Vaters hat mir das gesagt. Ich sagte, dass es schön ist, dass einige ihr Haus selbst bauen. Und da hat er gesagt, eine Rose oder zwei Rosen machen noch keinen Frühling aus. Und hier muss ich an die Rolle des Bottom-ups denken. Natürlich können wir als Team hingehen und sagen, dass wir etwas bewirken möchten. Dann wurde aber ein ganzes Viertel zerstört. Und natürlich muss hier vieles auf höchster Ebene getan werden. Man kann sich da nicht nur auf ein kleines Team verlassen, weil es so viel Wiederaufbauarbeit gibt. Ja, zwei Rosen machen noch den Frühling nicht aus, aber sie starten den Frühling vielleicht. Und wenn man sich einmal anschaut, wie viele großartigen Initiativen es gibt, wie viel großartige Arbeit geleistet wird von der Diaspora oder auch von den Menschen vor Ort oder zum Teil auch zusammen, das ist wirklich großartig. Und was die Architektur angeht, so gibt es eine Organisation, die Silbernisme heißt, die aus Deutschland gearbeitet hat und jetzt arbeiten sie auch im Inneren des Landes. Und dann gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die in Deutschland oder in anderen Ländern wohnen, die auch im Land Workshops organisieren. Also es gibt auch hier wirklich ja, eine Informationsvermittlung und Wissensaustausch. Ich bin Akademiker und ich wollte diesen Workshop auch in anderen Städten organisieren. Und ich habe daran mit im Schia-Rat in Al-Samamiyya zusammengearbeitet. Und ich wollte diesen Workshop auch in Salamanya organisieren. Und die Idee war dann auch nach Hama zu gehen oder an andere Orte, in andere Städte. Also in die Städte, wo es nur wenig Aufmerksamkeit gibt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich im April dann reisen kann nach Syrien angesichts des aktuellen Krieges, angesichts der aktuellen Situation. Aber in einem idealen Szenario hätte ich sehr gerne, dass diese Workshops in verschiedenen Städten stattfinden. Ich hätte gerne, dass aus diesen Workshops auch Lehrprogramme organisiert werden, die Jahr für Jahr beigebracht werden können, damit wir etwas Langfristiges haben, das sich wiederholt. Wenn nicht nur also etwas tun und dann sagen, okay, das war's. Nein, wir hätten gerne, dass das wirklich Hunderte von Studierenden hier in Anspruch nehmen können. Ich habe da auch einen Dialog mit einigen UN-Agenturen in Syrien, eben um uns zu überlegen, wie wir unsere Arbeit dann auch wirklich in die Institutionen einfließen lassen können, in die Lokalregierungen etc., eben um sicherzustellen, dass diese Stimmen auch eingebettet werden in die Arbeitspraktiken, damit nicht nur die Großen kommen und sagen, okay, wir werden im Namen des Wiederausbaus mehr der Stadt zerstören. Nein, es ist wirklich wichtig, dass man den Stimmen der Menschen zuhört, damit wir auch das beschützen können, was wir aktuell noch haben. Vielen Dank, hervorragende Antwort. Vielen Dank. Dann würde ich noch weitere Fragen stellen. Eine Frage zur syrischen Gemeinschaft und ob die auch gespalten ist, wie in so vielen anderen Ländern. Ob es da auch die Links-Rechts-Spaltung gibt oder die Spaltung zwischen Minderheiten. Und das ist ja auch ein Instrument, das oft verwendet wird von Regimes, um die Menschen zu spalten. Deswegen war Silvias Frage eben auch, was hier getan werden kann. Es gab ja einige Konflikte auf Grundlage von Religionen oder Ethnie. Also was ist da die Vision für ein vereinteres Syrien? Vielleicht kann ich dazu etwas sagen. Während des Konflikts, während des Aufstands, der ja zu einem Kampf führte um die Macht zwischen den verschiedenen Akteuren, Staats- und Nichtstaatsakteure, während des Konflikts gab es wirklich diesen Prozess des Regimes, vom Assad-Regime, aber auch Nichtstaatsakteure haben hier sich wirklich eingesetzt für Sektierertum. Viele Akteure haben also wirklich tagtäglich daran gearbeitet, die Identitäten wieder aufzubauen, die Sunni-Identität beispielsweise. Und das ist nicht eine Identität, das sind Identitäten. Es gibt verschiedene Versionen der Sunni-Identitäten oder der Dschihadi-Identitäten. Das ist eine einheitliche Community, genauso wie unter Christen oder Juden. Also ja, während des Konfliktes gab es wirklich diesen Prozess des Sektierertums, der von oben angeordnet wurde, aber auch von der Grassroots-Ebene kam das. Wir sehen doch viele Praktiken auf täglicher Ebene, zum Beispiel Plünderaktionen. Viele von Sunni-dominierten Regionen wurden geplündert von Milizen und dann würden sie das Diebesgut am Sunni-Markt verkaufen. Wir haben jetzt einen Alawiten-Markt beispielsweise nach den Problemen in den Küstenstädten. Also dieser Prozess der Identitätskämpfe findet tagtäglich statt. Also materiell gesehen, aber auch symbolisch. Materiell, unterstützt von den Medien. Wir sehen aber auch bewaffnete Milizen von allen Seiten, von den Drusen, von den Alawiten, von den Sunnis, die sich alle beteiligen an diesen identitären Konflikten. Aber wie kann man hier gegen ankämpfen, und zwar durch Staatsaufbau? Man kann kein Land auf Grundlage der Ideologie aufbauen, ne? Islamische Ideologie oder arabische nationalistische Ideologie. Denn wir sehen es ja, dass Ideologien emporkommen, aber auch wieder einen Niedergang erleben. Wir müssen das Bürgertum fördern und das gehört auch zum Staatsaufbau dazu. Wenn wir also wirklich den Staat aufbauen möchten, dann ist Bürgertum sehr, sehr wichtig. Das ist eine Art und Weise, gegen das Sektierertum anzukämpfen, das wir aktuell beobachten. Noch ein Punkt dazu. Sektierertum ist ja nichts Neues. Mächtige Menschen verwenden das, um andere zu unterdrücken. Das wurde schon zu Kolonialzeiten eingesetzt. Wo auch immer es viel Diversität gibt, wird das eingesetzt. Das Problem in Syrien ist, dass das vom Regime genutzt wurde, aber auch von der Opposition während des Krieges. Und wir sehen das jetzt auch in Zweida im Süden oder auch gegen die Kurden im Nordosten. Das Problem ist nicht unbedingt die Sekten selbst, sondern dass der Staat es nicht geschafft hat, eine nationale Identität aufzubauen. Der Staat hat es nicht geschafft, inklusiv zu sein. Wie Ola schon sagte, Bürgertum ist wichtig. Das Gefühl, dass man zum Staat Syrien gehört. Und da ist es egal, ob man Sunni oder Alawit ist. Nein, man ist Bürger in des Staates Syrien, weil man eben diese Nationalität auf dem Pass stehen hat. Und die Führung hat es nicht geschafft, das hinzubekommen. Wir erfahren viel Hassrede und das in allen Gemeinschaften, gerichtet gegen die anderen Gemeinschaften. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg nach vorne für die Syrerinnen und Syrer. Das wird zu mehr Spaltung und zu mehr Zersplitterung führen, wenn hier der Staat selbst nicht vorgeht und das Richtige tut. Dem möchte ich noch etwas hinzufügen. Ich kann mich den Kolleginnen anschließen. Zusätzlich dazu müssen wir aber auch an Reparationen denken. Was bedeutet das für Menschen, die einen Bruder oder eine Schwester oder eine Mutter oder einen Vater verloren haben? Ich habe auch darüber gesprochen, wie wichtig die Erinnerung ist, aber Reparation ist ebenfalls wichtig. Ich bin jetzt kein Anwalt, ich kann die rechtlichen Aspekte nicht, aber hier gibt es eben auch die Frage der Kompensation oder andere Maßnahmen, wie auch die Garantie der Nichtwiederholung. Und das absolute Minimum ist die Anerkennung dessen, was geschehen ist. Nachdem eine halbe Million Personen umgebracht wurden, ist in Syrien niemand verantwortlich. Niemand erkennt an, dass er oder sie etwas getan hat. Niemand ist gekommen, um sich zu entschuldigen. Niemand hat gesagt, ich habe getan, was ich getan habe. Also, ein Mangel an Anerkennung, was die Phase 2011 bis jetzt angeht. Und deswegen fühlt es sich so an, als möchte niemand wirklich sagen, was geschehen ist. Und ohne diese Gerechtigkeit können wir so tun, als würden wir den Krieg unter den Teppich kehren und weitermachen. Aber so funktioniert das natürlich nicht, weil wir akzeptieren müssen, was geschehen ist. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass das erlebte Trauma sichtbar ist und dass es gehört wurde. Und daraus sollte sicherlich keine Fernsehshow gemacht werden, um Geld zu verdienen. Nein, es geht wirklich darum, den Menschen zu sagen, wir erkennen an, was geschehen ist und wir möchten uns in Richtung Reparation und soziale Gerechtigkeit bewegen. Und nur dann sind die Menschen auch dazu in der Lage zu sagen, okay, ich komme von dieser Gruppe, von dieser Sekte, aber ich gehöre einer größeren Idee an als nur meiner Gruppierung. In der Diaspora sieht man ja, dass diese Nationalitäten, diese Gruppierungen verschmelzen, da ist es egal. Wie kann es sein, dass wenn die Menschen in ihrem Land sind, sie das nicht tun können, eben weil es diese Angst gibt? Es gibt hier immer noch diese historische Idee der Sektarisierung, die auch im Laufe der Geschichte wirklich missbraucht wurde. Wie können wir das ändern, damit wir nicht auch nur das Gefühl haben, dass wir einer bestimmten Ethnie oder einem bestimmten Stamm angehören? Interessant, dass du auch die Diaspora erwähnt hast, denn in der Frage ging es auch spezifisch um die Diaspora Bayern. Mich würde interessieren, wie die Dynamik in der Diaspora ist. Gibt es da auch Initiativen von verschiedenen Gruppierungen, von verschiedenen Sekten? Also was hast du da so erlebt? Was verrät deine Forschung? Ja. 2011, 2012, 2014, 2015 und so weiter war sehr interessant. Und die Studien haben gezeigt, dass Verdrängung, Verlust, dass schwierige Erfahrungen immer Menschen zusammengeführt haben. Also gruppenübergreifend. Für sie war wirklich der Schmerz auch eine Art kollektive Identität. Aber als sich der Konflikt fortsetzte, haben wir auch Fragmentierungen erlebt in der syrischen Diaspora, in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Und nach dem Sturz des Assad-Regimes gibt es diese Fragmentierungen immer noch. Was Amar sagte, ist richtig. So viele Menschen möchten nicht anerkennen, was geschehen ist. Es wird geleugnet. Und auf der anderen Seite hat die syrische Diaspora auch die Herausforderung, Also vom reaktiven Modus zum aktiven Modus überzugehen. Und wir haben ja auch gesehen, was Friedrich Merz getan hat. Und ich konnte auch sehen, wie die syrische Diaspora auf Friedrich Merz reagiert hat. Statt zu sagen, wir haben ein paar interessante Punkte, wir würden die gerne mit Ahmed Scharrer besprechen und auch mit der deutschen Regierung. Stattdessen gab es zwei getrennte Demonstrationen. Auf der einen Seite Menschen, die Ahmed Scharrer in Berlin willkommen heißen wollten, und auf der anderen Seite diejenigen, die ihn nicht in Berlin willkommen heißen wollten. Und für die syrische Diaspora und für ihre Existenz in Deutschland war das wirklich schwierig, weil das der Rechten einen Grund gibt zu sagen, was macht ihr in den deutschen Straßen? Also ich denke, dass das sehr gefährlich ist für die syrische Diaspora, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes. Und die Diaspora gehört ja der Gesellschaft an. Auf der anderen Seite sollten wir unsere Themen wirklich beim Namen nennen. Wir sollten uns die Themen in der deutschen Gesellschaft und darüber hinaus anschauen und eben übergehen von einer Reaktion hin zu einer Aktion, um unsere Punkte zu adressieren und um unsere Themen auch zu kommunizieren in Richtung deutsche Regierung und in Richtung Ahmed al-Sharrah. Das ist unglaublich wichtig. Und statt zu sagen, wir haben eine syrische Diaspora mit 1,2 Millionen Personen in Deutschland, stattdessen haben wir kleine Gruppen. Denn diese Gruppe möchte das Massaker nicht anerkennen, die andere besteht darauf. Und die syrische Diaspora hat ja bereits zusammengearbeitet. Ich habe wirklich auch nette Posts von vielen SyrerInnen gelesen, die gesagt haben, lasst uns zusammenkommen. Denn am Anfang haben wir alle die Deutschkurse gemeinsam belegt. Die Drusen, die Kurden, alle befanden sich in derselben Situation. Was hat sich also geändert? Und ich denke, dass wir diese Frage immer wieder stellen sollten. Und wir sollten diese syrische Regierung nicht wiederholen. Wir haben Diversität in Deutschland und wir können daran arbeiten. Natürlich ist es schwierig, weil jede Person ihre eigenen Schmerzen hat, aber nichtsdestotrotz gibt es so viele Themen, die wir gemeinsam angehen können, um hier voranzukommen. Denn letzten Endes ist die syrische Diaspora jetzt auch ein Teil der deutschen Gesellschaft und deswegen sollte sie auch daran arbeiten.
Ganz am Anfang, Bayern, hast du die Diaspora in Deutschland ja beschrieben, über Völkermord, Versöhnung, die es nicht gab und so weiter, wurde gesprochen. Dass das eigentlich nicht erreicht wurde, dass der Prozess weitergeht, dass kein Endpunkt erreicht wird. Aber wenn man sich andere Regionen anschaut, Kambodscha, da gab es auch extremen Sektarianismus, extreme Gewalt. Aber es gab dann auch einen Prozess dafür, vielleicht nicht perfekt. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich dann auf deiner ersten Folie gesehen, wie eng alles aneinander liegt hier. Also Kairo, Homs, Damaskus, wie kurz da eigentlich die Entfernungen sind. Und habe da auch im Zusammenhang mit den offiziellen Grenzen gedacht. Denn jetzt haben wir diese ganzen Herausforderungen, von denen wir gehört haben. Und die Frage, kann man wirklich eine syrische nationale Identität aufbauen? Geht es darum? Oder ist das Problem das Konzept von Syrien als Nation? Ist das etwas, was die Kolonialmächte eigentlich damals vorgegeben haben? Und ist Syrien also vielleicht eine Erfindung der Kolonialmächte? Und könnte die Lösung nicht darin bestehen, dass man sagt, gut, wir haben hier keine Nation, sondern wir müssen eine Art Föderation aufbauen mit viel Autonomie für die verschiedenen Regionen, für die verschiedenen Gruppen, die dann miteinander leben. Diese Diskussion gibt es ja auch bei Palästina und Israel, auch bei anderen Föderationen. Und gibt es da einen Pfad zur syrischen nationalen Identität? Müssen wir das anstreben? Oder muss es vielleicht eher etwas Regionales geben, was wir aufbauen, die Identität einer regionalen Föderation zu, vielleicht? Wäre das vielleicht nicht besser, als es sich so auf eine so künstlich gezeichnete Karte zu versteifen? Ja. Ich wollte dazu nur ganz kurz etwas sagen. Syrien ist keine Kolonialerfindung. Syrien gibt es schon in der Geschichte innerhalb der gegenwärtigen Grenzen. Das ist vielleicht was anderes. Aber früher haben auch Libanon, Palästina und so weiter zu Syrien gehört, bevor die Geschichte dann eingriff. Es gibt da eine nationale Identität, die ist verwurzelt in der syrischen Geschichte. Und hat sich dann weiter durchgesetzt im Kolonialismus, in der Diktatur. Und nach der Unabhängigkeit vom französischen Mandat 1946 haben die Syrer sich zusammengetan und haben sich gefragt, was sind wir, Syrer, Araber? Und die Frage der Identität war immer da. Die hat es schon immer gegeben. Und es gab dann mehrere, die syrische nationale Identität, eine nationale und islamische Identität. Und alle kämpften um die Macht an den verschiedenen historischen Zeiten. Und Assad, als er 1970 an die Macht kam, hat eine Art Dachidentität geschaffen. Und unter der gab es dann die islamische Identität und die syrische Identität. Er hat also diese Dachidentität geschaffen. Warum? Weil er so das Regime gut aufbauen konnte, weil er so überleben konnte und hat sich auf Asabiya verlassen, auf Solidaritätsgruppen. Und die Frage der nationalen Identität, die gab es schon immer, ist nicht immer gelöst worden. Jetzt ist es Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und man muss jetzt eine nachhaltige Identität aufbauen. Das soll alles von mir sein. Wir haben ja nur noch 2 Minuten Zeit. Vielleicht möchten noch andere etwas sagen. Vielen Dank. Hochinteressant, die Antwort. Ja, es stimmt. Syrien in den gegenwärtigen Grenzen ist ein moderner Staat, der aus dem Kolonialismus hervorgegangen ist, aber die syrische nationale Identität, die ist dann auch durch das autoritäre Regime von Assad verstärkt worden. Und wir müssen auch sagen, dass während des Kriegs die nationale Identität sehr schwach wurde, denn die Leute konnten sich nicht mit dem Regime identifizieren, das ja die Identität vertreten wollte. Das hat dann zu dieser Identitätskrise geführt für viele Syrerinnen und Syrer. Und das neue Regime, damit verknüpfte man die Hoffnung, dass das gelöst werden könnte, dieses Problem. Aber das hat dann zu der neuen Identitätskrise geführt, da man nicht inklusiv war, nicht alle mit reingenommen hat, ins Boot sozusagen. Und da müssen wir natürlich gut aufpassen, Identität, Föderalismus, Deutschland, ja, da haben wir eine deutsche Identität, aber wir haben auch ein föderales System. Also das sind unterschiedliche Dinge. Und vielleicht kann man die nicht genau auf derselben Ebene betrachten. Wir können alle Syrerinnen und Syrer sein, aber gleichzeitig auch eine Föderation haben. Interessante, auch Jugoslawien hatte dann hinterher die Probleme, ist zerfallen. Bosnien-Herzegowina wäre da auch ein Beispiel dafür, wie es eben manchmal auch laufen kann. Und das sind nach 20, 25 Jahren alle Probleme noch bei weitem nicht gelöst. Und das ist wirklich super interessant jetzt, was wir gehört haben. Und ich denke, wir müssen jetzt aber trotzdem zum Abschluss kommen. Aber es gibt viel Anregendes, was wir gehört haben, über das wir weiter nachdenken können. Und ich fand wirklich inspirierend, was wir gehört haben. Ich bin euch allen dankbar. Dankbar auch für die Organisation. Bin auch den DolmetscherInnen dankbar. Es war vielleicht manchmal gar nicht so einfach, weil wir doch manchmal sehr schnell gesprochen haben. Nicht einfach. Aber ich denke, es war alles sehr anregend, was wir gehört haben. Wirklich hat uns zum Nachdenken angeregt und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, das auch so sehen. Das wäre alles, was ich jetzt noch zu sagen habe. Ich wünsche euch allen viel Gutes und wie wir am Anfang gehört haben, wir müssen auch an die Leute denken, die noch leiden in der Region, in Syrien, an die gesamte Bevölkerung, auch im Iran, in den Nachbarländern. Das ist etwas, was wir nie vergessen dürfen. Und Geopolitik, das bedeutet immer auch, dass Menschen leiden. Und daran müssen wir denken. Viel zu viele leiden, das dürfen wir nie vergessen, auch bei solchen Gesprächen nicht. Und ich bin dankbar dafür, dass wir auch daran gemeinsam gedacht haben. In diesen guten Diskussionen, die wirklich zur Zeit gegenwärtig auch passen. Es gibt noch weitere Webinare. Morgen gibt es eins, das ein bisschen im Zusammenhang mit dem Thema hier steht. Da geht es nämlich um Energie und die Auswirkungen des Kriegs im Iran auf die Energiepreise, auf die Abhängigkeit von der Energie. Das wird morgen sein, nur auf Deutsch leider. Aber ich habe den Link hier auch gepostet. Alle, die Deutsch verstehen und das interessiert, können da sich einschalten. Insofern vielen Dank und schönen Abend.